Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Lars Neumann, herzlich willkommen bei Heise Meets. Grüß dich, Lars.
Hallo Matthias, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Danke, dass du da bist. Die erste Frage, ich kann mir so wenig drunter vorstellen. Senior Vice President T-Cloud bei der Deutschen Telekom. Was machst du da den ganzen lieben langen Tag? Gehst du ins Büro und heute mache ich mal einen auf Chef oder was machst du den ganzen Tag?
Es ist ziemlich vielseitig die Aufgabe und das macht es gerade spannend und interessant. Es ist halt nicht gerade Chef sein, sondern es ist halt mit einem tollen Team hier im Konzern Deutsche Telekom über verschiedene Bereiche zusammenarbeiten. Und es geht am Wesentlichen um unsere Kunden. Und es geht ja nicht darum, Kunden von Cloud zu überzeugen, sondern zu zeigen, wie sieht der Weg in eine Cloud aus oder wie sieht der Weg nach vorne raus aus? Was können wir da anders machen? Wo muss man vielleicht darauf achten, welche Workloads habe ich, wo liegen sensible Daten, wie gehe ich damit um, welche Abhängigkeiten habe ich, welche Risiken sind drin. Und das mache ich mit dem Team. Da gucken wir natürlich auch darauf, wie ich, also deswegen mein Arbeitstag sieht jeden Tag komplett anders aus, aber das ist sehr umfangreich von, was machen wir im Marketing, wie sehen unsere Kampagnen aus, wie wollen wir unsere Produkte weiterentwickeln, wie machen wir unser Business Development, wie sieht unsere Delivery-Struktur aus, mit welchen Technologien arbeiten wir. Also sehr umfangreiches Tagesprogramm, aber glücklicherweise mit einem tollen Team und tollen Teams im ganzen Konzern, mit dem wir arbeiten.
Du musst keinen mehr überzeugen, dass jemand in die Cloud muss, selbstverständlich. Aber erklär uns das mal an einem Beispiel. Ich bin Kunde X und rede mit dir und sage, Mensch Lars, ich bin da in der Cloud, aber ich bin nicht glücklich. Was sind so die ersten Fragen, die du stellst? Worauf kommt es für dich an?
Es kommt natürlich darauf an, wie ist der Kunde in die Cloud reingekommen? Ne? War das überlegtes Handeln? Habe ich mir vorher Gedanken darüber gemacht, welche Architektur ich wähle? Bin ich über Schatten-Cloud-Ansätze, wo operative Abteilungen einfach angefangen haben und gesagt, oh, wir brauchen da gerade das Tool, das nehmen wir. Wir kaufen ein SaaS-Produkt, meistens ja eine Applikation. Die sieht ziemlich cool aus, da können wir neue Produkte drauf entwickeln, lass mal starten. Hat dann aber die Bedingung, dass man genau mit diesem einen Anbieter arbeitet. Und so ist Wildwuchs entstanden. Und das sind dann die Gespräche, wo man sich so anschaut, okay, welche Workloads, um was geht's eigentlich? Sind das betriebskritische Themen? Wie wirkt das auf euer Unternehmen? Welchen Impact machen diese Clouds, die ihr da nutzt, oder diese Applikation? Meistens ist ja nicht die Cloud alleine, sondern ich nutze eine Applikation auf der Cloud. Wie werden die eingesetzt im Unternehmen und wie unternehmenskritisch sind die? Und das sind die Gespräche, in die wir starten. Und dann gibt es natürlich aber auch andere, wenn ich jetzt an regulierte Industrien denke, die dann sagen, Lars, folgende Situation, da gibt es jetzt DORA-Anforderungen, Finanzindustrie, wie gehen wir damit um, wenn ich die Standard-AGB eines amerikanischen Unternehmens unterschreibe, dann ist da nicht alles abgedeckt. Wie kann ich dann überhaupt meine Compliance erreichen, die ich von DORA, die an mich wieder herangefordert, wie das Unternehmen. Ne? Also wie helft ihr mir dabei? Das sind Gespräche. Oder im öffentlichen Bereich, wo es jetzt darum geht, ne? Während Corona sind viele ja dann erstmal schnell auf eine Lösung gegangen, um eine Digitalisierung auch im Schulsystem hinzubekommen, so dass zumindest Unterricht stattfinden konnte. Und jetzt im Nachhinein guckt man sich, okay, was passiert eigentlich mit den Daten, wo werden die gelagert und wie können wir jetzt in der öffentlichen Verwaltung auch Dinge anders tun und wie können wir da digitaler werden und wie können wir da auf europäische Anbieter zurückgreifen, wo wir wissen, wo auch dann wo es dann auch um Datenhoheit geht in dem Fall.
Ja. Du hast amerikanische Anbieter schon angesprochen, die tummeln sich da draußen und jetzt kommst du mit dem Besen und sagst, pass auf, ihr müsst darauf aufpassen, ihr müsst darauf aufpassen und ihr müsst darauf aufpassen. Ist es so?
Nein. Also die amerikanischen Anbieter, also zum einen arbeiten wir mit denen sehr, sehr gerne zusammen. Die sind sehr innovativ, okay. Sind sehr flexibel, sind skalierbar und wir nutzen die auch sehr stark und wir nutzen die auch selber ja in Kundenprojekten, wo wir Lösungen anbieten. Wir weisen nur darauf hin, dass halt gewisse regulatorische Anforderungen gegeben sind in Industrien. Und wir sagen, da muss man einfach beachten, was passiert mit meinen Daten. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen müssen wir natürlich uns auch Europa auf uns selber besinnen. An der Stelle, wir sehen gerade ja, was passiert in der Welt. Und auch an der Stelle auch kritisch muss man auch das dann betrachten. Und dann muss man sich schon überlegen, was ist mein Backfall-Szenario? Ja? Falls da irgendjemand meinen Zugang sperrt oder ich auf die Daten nicht mehr zugreife, ne, wie habe ich dann trotzdem, wie kann ich meine Unternehmensprozesse weiterführen, wie kann ich mein Unternehmen aufrechterhalten? Und ich glaube, da haben wir aber auch hier in Europa eine gute Berechtigung. Ich arbeite viel mit Startups zusammen, die auch sowohl mit europäischen als auch mit amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten. Und die sagen, ich möchte einfach mal beide Optionen haben, weil es gibt Kunden, für denen ist das wichtig, und andere, die sagen, ja, nee, ist mir nicht so wichtig, mir ist eine hohe Flexibilität, eine hohe Geschwindigkeit ist mir wichtiger, ein hoher Innovationszyklus. Und so, ich sehe das nicht als Abschottung oder als wir gegen die, sondern das ist wirklich ein enges Zusammenspiel, wo man einfach drauf schauen muss, wo macht eine Zusammenarbeit Sinn, wo ist aber auch eine Gefahr eines Lock-in zu groß, wo sollte man vielleicht auch mal wieder mehr sich auf diese Open-Source-Community, die auch gerade in Europa sehr, sehr stark wieder entsteht, wie sollte man sich darauf besinnen, die auch mehr nutzen. Da passiert gerade sehr viel. Man sieht sogar europäische Regierungen, die jetzt sich darauf besinnen, sagen, wir wollen auch mehr Technologie wieder in Europa ansiedeln. Das hat ja auch weitreichende Konsequenzen. Das geht dann auch weiter. Wo ist die Technologie? Haben wir Zugriff drauf? Entwickeln wir die noch? Und ich glaube, wir haben da gutes Recht, das zu tun. Ich habe mit vielen Startups gesprochen, die gerade so in dem Bereich sind, wo sie neue Dinge entwickeln. Die haben unfassbar gut trainierte Leute, gute Ausbildung von den Universitäten. Da entstehen viele neue Ideen, die Plattformen brauchen, auf denen sie arbeiten und wo sie halt auch diese Ideen in Europa treiben wollen. Und da wollen wir natürlich auch helfen dabei.
Also Souveränität der Daten ist so ein Stichwort für mich, oder?
Souveränität der Daten, ja, das ist eins, aber es geht natürlich am Ende des Tages auch, selbst entscheiden zu können. Souveränität heißt nämlich, ne, dass man selber darüber entscheiden kann, und das geht vom Unternehmen bis hin zur Regierung, können wir darüber entscheiden, wie wir uns weiterentwickeln, wo unsere, natürlich dann auch, ne, unsere Daten sind, wer geht mit diesen Daten um, das geht ja auch mir persönlich darum, da gibt es ja auch viele Diskussionen, was passiert mit meinen privaten Daten da draußen im Netz. Jetzt ging durch die Presse das Beispiel, dass, glaube ich, eine der Hyperscaler oder eine große amerikanische Firma Daten gekauft hat von einer Fluglinie, E-Mails etc., um Modelle zu trainieren. Ja, das muss man sich ja alles mal überlegen, ne? Ist einem das alles bewusst, was da passiert? Habe ich da meine Hoheit? Habe ich da selber noch die Wahl, darüber zu entscheiden, was mit meinen Daten passiert? Und so ist es natürlich für Unternehmen, gerade in der Industrie, im Mittelstand, ist natürlich auch wichtig zu verstehen, was passiert mit meinen Industriedaten, Produktionsdaten. Das sind Weltmarktführer, die auch Intellectual Property hat und haben. Und da muss man natürlich auch sich genau überlegen, will ich damit, dass damit Modelle trainiert werden, die ich dann nicht mehr kontrolliere, wo ich gar nicht weiß, was damit passiert. Kann das jemand anders nutzen, um dann daraus meine IP auszulesen? Deswegen muss man schon sich darüber Gedanken machen. Man muss sich Gedanken machen, welche Möglichkeit habe ich auch, von Anbieter zu Anbieter zu wechseln? Wie portabel ist das? Da habe ich mich auf Services festgelegt, die halt vendor-spezifisch sind, also anbieterspezifisch. Habe ich eine Möglichkeit überhaupt eines Exits? Weil rein ist immer schnell, aber halt diese Portabilität zwischen den verschiedenen Umgebungen, das hinzubekommen, das ist nicht einfach. Ja? Und das unter dem Aspekt, dass ich halt selber noch die Wahlfreiheit halt habe. Das ist, glaube ich, wichtig.
Ich muss da nochmal einhaken. Also laut Definition ist Souveränität die Macht und das Recht, frei nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ohne dabei das Recht anderer zu verletzen. So, du hast schon Beispiele genannt, das mit der Fluglinie oder beispielsweise mit dem deutschen Mittelständler, Weltmarktführer. Was bedeutet Souveränität wirklich in der Praxis? Auf welche Situationen stoßt ihr und sagt, wir haben da die und die Lösung für euch?
Also es geht zum einen erstmal, wo sind die Daten, also wo liegen die, ne? Also in welchem Land sind die angesiedelt? Habe ich Zugriff darauf, also physischen Zugriff auch noch darauf? Das ist, glaube ich, eine Ebene. Die nächste ist dann, wer macht eigentlich den Betrieb? Also weiß, ne, wo sind die Mitarbeiter? Zu wem gehören die? Zu welchem Konzern gehören die? Zu welchem Unternehmen gehören die? Und wo sitzen die? Sitzen die in Europa? Sitzen die außerhalb Europas? Das ist ein Fakt. Und dann natürlich auch noch das ganze rechtliche Thema. gibt es eine Möglichkeit für Regierungen, sich Zugriff zu verschaffen, weil sie einfach rechtlich dazu sich in die Lage gesetzt haben. Der Beispiel ist das Cloud Act, glaube ich, der jeder mittlerweile kennt, wo man halt dann nicht mehr, also wo einfach dann faktisch jemand Zugriff sich erzwingen kann. Das ist für mich so, was Souveränität bedeutet. Und natürlich darunter liegend dann immer auch die Wahlfreiheit, die Entscheidungsfreiheit, selber darüber entscheiden zu können und die Möglichkeit überhaupt zu haben, diese verschiedenen Optionen wählen zu können.
Jetzt haben wir einen Widerspruch. Du hast am Anfang gesagt, wir arbeiten gerne mit den Konzernen aus Übersee zusammen. Auf der anderen Seite sagst du, wir müssen das und das beachten, als Europäer wollen wir unsere Daten hergeben und so weiter. Jetzt stehe ich da und sage, der Lars Neumann von der Telekom ist ja ein toller Fisch. Aber was mache ich denn jetzt mit meinem Unternehmen? Lars, hast du darauf eine Antwort?
Dazu muss man sich anschauen, welche Daten geht es da eigentlich? Geht es um unternehmenskritische Daten oder geht es um Daten, die eh öffentlich verfügbar sind? Na? Und danach kann man sich dann aussuchen, wie gehe ich dann auch mit diesen Daten um? Und deswegen kann es schon sinnvoll sein, also dass wenn ich für ein Chatbot, für normale Kommunikation, dass ich, oder wenn ich zum Beispiel in Werbung denke, da Sachen machen möchte, die eh öffentlich dann auch werden, da kann ich etwas mehr, also kann ich auf Systeme zugreifen, Hyperscaler auch nutzen, wo die sehr innovativ sind, wo die tolle Lösungen haben, tolle Softwareprodukte auch haben und kann die, also das ist etwas, wo ich sage, ja, nutzt diesen Mehrwert und nutzt diese schnelle Skalierbarkeit, diese Innovationskraft. Es gibt aber mein Beispiel, ne, Maschinendaten, wo ich mir genau überlegen muss, möchte ich, dass diese Daten halt dort gehostet werden, dass ich im Zweifel vielleicht den Zugriff verliere, weil irgendwas abgeschaltet wird, oder ich nicht sicher weiß, wer hat darauf Zugriff, ist die Security, so wie ich mir das vorstelle. Und genau diese Architekturentscheidung muss man sich vorher überlegen. Und daher kann es beide Wege gehen. Daher sage ich, man sollte das nicht als Abschottung sehen. Das ist für mich kein Widerspruch, sondern das ist ein ergänzendes Thema.
Also ich habe kapiert. Also auf der einen Seite Feinmechanik ist ein No-Go, weil wichtige Daten. Auf der anderen Seite Chatbot ist sowieso öffentlich, kann man machen. Was könnt ihr als Telekom, was andere nicht können?
Was wir zusammenbringen ist sowohl die Infrastruktur als auch den Betrieb, als auch die Integration und das nicht nur über die Cloud-Lösung, sondern wir haben noch die Security, wir haben die Connectivity und wir haben mittlerweile halt auch KI-Kapazitäten verfügbar, weil es ja eins, darüber zu reden, aber es ist das andere, GPU-Kapazitäten auch tatsächlich Zugriff darauf zu haben, die operativ zu betreiben und dann aber auch den Stack anbieten zu können. Und bei KI geht es genau das Gleiche auch wieder. Wie mache ich es, dass, wenn ein Workflow da ist, dass oder ein Workload, wie mache ich, dass diese Daten vielleicht in dem einen Fall in einem Modell, das von mir trainiert wurde, auf meinen eigenen Servern liegt oder in einer Cloud liegt? Wie stelle ich sicher, dass der Workload dort bearbeitet wird in einem KI-Modell? Und wie kann ich in einem anderen Fall sagen, oh, jetzt möchte ich gerade für diese Daten, weil die sind nicht so kritisch, da nutze ich jetzt aktuell das modernste Modell, was da draußen ist und nutze das für die Bearbeitung. Dafür bauen wir Lösungen, weil wir haben diesen kompletten Stack vom Netzwerk über Security, über die Cloud-Infrastruktur inklusive KI, dann aber auch die AI Foundation Services bis zu AI Hub, wo wir auch wirklich auch vom Workload ausgehend verschiedene KIs und das sowohl im Selbsthosting als auch dann bei den Hyperscalern also Workloads bearbeiten können. Das ist das, was wir können. Das ist schon sehr, also das ist sehr umfangreich, weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt an meinen Maschinenbauer denke, Ich muss mich darum kümmern, wie kommen jetzt diese Daten von der Maschine über ein Campus-Netzwerk, über Glasfaser in die Cloud? Ja? Also wie schaffe ich die schaffe ich auch möglichst mit wenig Latenz, weil da geht es ja auch noch um Geschwindigkeit. Es gibt dann Daten, die muss ich sogar lokal bearbeiten. Deswegen muss ich auch eine Edge-Lösung haben, im Zweifel in der Fabrik, bis hin zu, ich brauche dann halt eine möglichst geringe Latenz in die Modelle rein, die zentral irgendwo in Clouds liegen.
Das heißt, dieses Zusammenspiel von Cloud und Connectivity, Security, das ist so Souveränität als Risikomanagement.
Das ist quasi das gesamte Betriebsmodell, was ich damit anspreche. Also wir helfen Unternehmen dabei, dieses gesamte Betriebsmodell abdecken zu können und dabei halt auch den aufzuzeigen, wo sind die Risiken, wie stellt ihr Compliance sicher. Das können wir, das machen wir seit Jahrzehnten als Unternehmen und das ist, glaube ich, das, wo wir gerade uns ausgezeichnet aufstellen, weil wir jetzt alles zusammenbringen. Wir haben uns natürlich in der Vergangenheit sehr stark auch auf Mobilfunkfestnetz fokussiert. Jetzt ist natürlich auch nochmal viel, viel stärker der Fokus auf das gesamte Thema Cloud und Infrastruktur gegangen.
Nimm uns mal mit auf die Reise. Ihr habt vor ungefähr einem halben Jahr diese Industrial AI Cloud in München gestartet. Jetzt im Sommer, wie sieht die Bilanz nach rund 6 Monaten aus?
Das Ganze war zu dem Zeitpunkt, wo es live ging, bereits zu mehr als einem Drittel ausgelastet, also schon von Kunden angenommen, also in der Nutzung. Und seitdem, also wir sind jetzt dabei, quasi die nächste Ebene einzuziehen. Also ne, das sagt, glaube ich, etwas darüber, wo wir bei der Auslastung stehen. Also wir sind jetzt gerade dabei, die nächste und da auch die neue Generation. Wir haben da die Blackwell-Prozessoren, diese B200 im Wesentlichen im Einsatz, aber auch RTX. Und jetzt kommen nochmal die B300, die Rubin-Version von NVIDIA, die wir jetzt gerade installieren und live schalten, sodass wir halt den Bedarf, der da ist, der ist gewaltig, dass wir den überhaupt decken können. Weil GPU, und ich spreche ja nur die Hardware-Krise gerade an, erlebt ja auch gerade der eine oder andere, was bei Speicherpreisen passiert, wir auch selber natürlich, das führt dann auch zu Preiserhöhungen, die ich schon gesehen habe von Wettbewerbern. Also da passiert gerade viel im Markt, aber deswegen auch allein der Zugang ist ein Thema und wir erleben es, ist wirklich ein Run auf das Thema. Und ich kann sagen, die Systeme laufen stabil. Wir haben das ist ja auch, ne, man muss das ja auch beherrschen, die Betriebsprozesse dafür, die Connectivity dazu. Da ist auch viel, was das Zusammenspiel zwischen der Industrial AI Cloud in München, aber auch der zentralen Cloud, der Public Cloud, die wir haben. Und das haben wir jetzt seit einem halben Jahr am Laufen. Ich muss sagen, wir sind sehr, sehr zufrieden damit. Wie gesagt, dabei auszubauen und dann schauen wir, wie der nächste Schritt aussieht.
Ja, dann nehmen wir uns mal mit auf die Reise. Wie sieht denn der nächste Schritt aus? Darfst du das schon verraten?
Ich kann nur so viel sagen. Wir haben zumindest jetzt seit einem halben Jahr sammeln wir Erfahrung. Wir sind dabei, da mit Kunden zu arbeiten. Wir haben ganz konkret Kunden, die sehr stark nutzen. Wir trainieren da zum Beispiel das SOFI, das erste Open-Source-Modell aus Europa. Das ist schon mit mehr als 30 Milliarden Parametern schon eine Version da. Ziel ist 100 Milliarden Parameter, soll ungefähr im September fertig sein. Also da passiert gerade sehr, sehr viel produktiv. Wir lernen dabei natürlich, entwickeln, was ich gerade beschrieben habe, an dem Stack auch weitere Services on top. Und das ermöglicht uns, für den nächsten Schritt gut vorbereitet zu sein. Wir müssen natürlich uns jetzt überlegen, wie wir als Konzern da vorgehen, ohne jetzt zu viel zu verraten, weil ich glaube, das ist nicht, das ist immer nur durch mein Turf.
Völlig klar. Aber da sind wir wieder bei dem Thema. Du hast gesagt, echte Souveränität entsteht durch die Architektur. Ihr bietet es. Und insofern ist diese Souveränität nicht allein durch die Zertifikate, die wir alle kennen, NIS2 und EU AI Act und wie sie alle heißen, da ist die Souveränität gegeben. Oder verstehe ich das falsch?
Na, also nur allein durch ein Zertifikat ist noch keine Souveränität gegeben, sondern das ist ja nur ein Hinweis zu einem Stichtag, eine Prüfung, hat man generell die Voraussetzungen dafür geschaffen. Deswegen ist es, ne, und das ist ja ein Thema, das kann auch kein Anbieter abnehmen, sondern das ist etwas, das liegt immer im Unternehmen. Ich muss mir die Gedanken darüber machen, welche Architektur habe ich, welche Betriebsprozesse, sowohl für meine Cloud als auch für die KI. Wie stelle ich, was sind meine Sicherheitskonzepte? Wer hat Zugriff auf die Cloud? Wie trainiere ich Daten in einer, wie trainiere ich die KI? Mit welchen Daten? Wie stelle ich sicher, dass ich da auch dann weiter drauf Zugriff habe? Und keinen unbefugten Zugriff. Und da gibt es natürlich dann Hinweise durch die Zertifikate. Die sind auch wichtig. Aber ich muss mir natürlich dann schon mit dem Anbieter, mit dem ich zusammenarbeite, auch angucken, genau, wie sind die Betriebsmodelle, wie läuft das Zusammenspiel und wie ist das auch im Betrieb auch sichergestellt, dass das nach vorne raus passiert. Ja.
Du hast schon über München geredet und die nächste Generation von Infrastruktur, die ihr investiert. Wenn ich mir heute die Börsen anschaue, da habe ich den Eindruck, du musst nur KI aufs Etikett schreiben und schon geht die Aktie ab. Was ist bei euch mit den Kosten? Mit was muss ich rechnen, wenn ich jetzt sage, ich habe das gehört, ich verstehe das alles, ich interessiere mich für eine Zusammenarbeit. Wie ist die Kostenstruktur?
Ja, ich glaube, das darf keiner unterschätzen. Man muss sich sehr, sehr gut Gedanken darüber machen, was ist denn eigentlich der Outcome, den ich damit erreiche. Und das, da reden ja gerade viele drüber. Ne? Wie kriege ich ein ROI hin für das? Weil Kosten sind da, also GPU selber ist teuer. Je nachdem, ob ich welches Modell ich nutze, kann das auch teuer werden. Dann habe ich Datenbewegungen, große Datenbewegungen, die mich im Zweifel kosten. Ich habe Lizenzen, ich muss eine Security da drumherum bauen. Ich habe Governance, ich brauche spezielles Betriebspersonal dafür. Also es sind eine Menge Dinge, die ich dabei berücksichtigen muss. Und
ich finde ja bei Kosten die Frage immer entscheidend, wer haftet bei Fehlentscheidungen? Die finde ich, die darf man ja auch nicht vernachlässigen.
Das stimmt, aber das ist unternehmerisches Risiko, dass man halt natürlich sich Gedanken darüber machen muss, was ist der wirtschaftliche Mehrwert von dem, was ich mache? Weil Kosten entstehen durch GPU-Nutzung definitiv und einfach aufgrund und auch da diese Kontrolle zu behalten, ist auch wichtig zu wissen, wer nutzt, in welchem Umfang, setze ich da irgendwie Thresholds ein? Die Anbieter wechseln jetzt gerade auf diese tokenbasierte Abrechnung. Und je nachdem, mit welchem Modell meine Mitarbeitenden im Zweifel halt auch die Abfragen starten oder wie viele Agenten die gleichzeitig laufen lassen, kann das sehr, sehr schnell eskalieren, was die Kosten angeht. Da darf man unkontrolliert reinstolpern. Also da muss ich sehr, sehr früh darüber Gedanken machen, wie will ich das eigentlich ordentlich managen, dass nicht jemand anfängt, einen KI-Agenten oder mehrere gleichzeitig zu beauftragen, die dann im Viertelstundentakt laufen und dann am besten noch in einem der Modelle, die maximale GPU-Kapazität nutzen. Ne? Das ist etwas, da muss man sich wirklich auch dann voraus Gedanken machen. Also an welchen Stellen wird KI genutzt? Weil es gibt sicherlich auch viele Fachbereiche, die dann sagen, ach komm, ne, lass mal schnell irgendwo einen Zugang organisieren. Auch da muss man ja auch vorher festlegen, ne, welche Unternehmensdaten dürfen da reingegeben werden, wie schule ich da meine Mitarbeitenden dahingehend, welche Modelle sie nutzen, welche Daten sie nutzen dürfen. Das ist ein wichtiges Thema im Sinne von Governance.
Ja, völlig, völlig klar, weil wenn ich KI heute quick and dirty implementiere, dann habe ich auch Compliance-Probleme von morgen mir schon eingehandelt, oder? Wovon müssen wir noch warnen?
Das ist genau so. Wenn ich das jetzt quick and dirty mache, dann habe ich zwar hohe Geschwindigkeit, aber im Zweifel meine Datenschutzvorfälle von morgen. Alle kennen sich noch an DSGVO erinnern und was dann alles passiert ist, um dann eine Compliance herzustellen. Und hier ist es ähnlich. Ne? Das ist natürlich im Moment ein Riesenhype. Jeder möchte möglichst schnell, möglichst viel mit seinen Daten machen. Aber da geht halt auch ein wenig Kontrolle vor Geschwindigkeit. Das muss man im engen Zusammenspiel. Und ich verstehe den Need, ne, weil natürlich auch ein Riesenwettbewerb ist, ein globaler, internationaler Wettbewerb. Und das ist eine enge Grenze. Und das ist in der Tat unternehmerisches Risiko auch da, dass man geht. Ne, wie viel Kontrolle will man und wo lässt man los und sagt, okay, Da ist mir die Geschwindigkeit wichtig. Das ist kein einfaches. Aber ich kann nur davor warnen, das da unbewusst reinzustolpern, sondern das sollte man sehr, sehr bewusst sich angucken und da auch klare Regeln zu geben.
Ich muss dich noch ein bisschen mit Beispielen löchern. Du empfiehlst Multicloud als Prinzip, nicht als Selbstzweck, haben wir gehört, sondern als bewusste Entscheidung für die Architektur meines Unternehmens, Abhängigkeiten reduzieren, trotzdem innovativ bleiben. Beispiele. Kannst du uns das an einem klassischen Beispiel, wie beispielsweise bei dem Maschinenbauer, erklären? Nur ein anderes Beispiel?
Klassisches Beispiel. Wir arbeiten mit einer Firma zusammen, die heißt Develop, macht Dokumentenmanagement-Software. Die haben ursprünglich ihre Lösung auf einem Hyperscaler gebaut. Ihre Technologie ist ein SaaS-Service, den man nutzen kann, wo man Dokumente scannt. So, jetzt sind die an den ein oder anderen Stellen, sind die im öffentlichen Bereich sehr erfolgreich. Und da sagt natürlich die öffentliche Verwaltung, warte mal, ja, eure Lösung ist toll, aber wir hätten gerne eine souveräne Datenlösung. Und zum Zweiten hat genau die gleiche Firma auch gesagt, Lars, wir haben die Herausforderung, wenn wir jetzt alles nur bei diesem einen Hyperscaler machen, dann im Zweifel habe ich da gar keine Chance mehr zu verhandeln. Deswegen, ich habe meine Architektur so gebaut, dass ich das auch auf einer anderen Cloud betreiben kann. Können ihr da helfen? So sind wir mit der Develop zusammen und die haben jetzt zum Beispiel parallel Hyperscaler und unsere Cloud parallel laufen und betreiben das. Und so können sie halt schauen, je nachdem, gibt es eine Anforderung vom Kunden, brauche ich die Souveränität auch, dann gehe ich den Weg. Und zum einen und zum anderen haben sie natürlich auch die Möglichkeit, zwischen uns zu verhandeln und zu sagen, ne, ja, das sind Preise dort, Preise bei euch, zu einem Beispiel oder jetzt kürzlich im großen Vertrag mit VW unterzeichnet, eine Private Cloud, was ja auch nochmal Zeichen ist hier in Europa, wo man sich entschieden hat, auch nochmal eine Private Cloud bei uns zu beauftragen, um zu sagen, wir wollen gewisse Workloads neben den Hyperscalern auch Daten in einer Private Cloud hosten. Weil es kann auch Sinn machen, dass ich sage, ich brauche gar nicht eine Public Cloud, weil meine Applikationen gar nicht in der Form all diese Funktionalitäten brauchen, sondern für mich ist eine Private Cloud völlig ausreichend für mein Betriebsmodell. So, und das sind ganz konkrete Beispiele, die es heute gibt. Und so gibt es viele, viele mehr. Es gibt zum Beispiel ja auch selbst Amerikaner, also weil du gerade ja auch die von Übersee genannt hattest, eine ServiceNow hat sich entschieden, eine souveräne ServiceNow-Lösung in der Cloud der Deutschen Telekom zu hosten und jetzt als souveräne Umgebung zur Verfügung zu stellen für den deutschen europäischen Markt. Das sind Sachen, wo ich sage, da gibt es einfach ganz konkret und dafür muss ich einen Multicloud-Ansatz, dafür muss ich meine Applikation so haben, dass sie sowohl auf der einen als auch auf der anderen Cloud-Umgebung laufen kann.
Schöne Beispiele, aber jetzt komme ich wie Kai aus der Kiste mit einer Analyse, Umfrage, Statistik, die ich neulich gelesen habe. 87% der Unternehmen setzen auf Multicloud, aber nur 31%, also nicht mal die Hälfte, berichten von einer erfolgreichen Strategie. Was muss ich machen als Unternehmen?
Als Unternehmen muss ich mir jetzt einmal noch eine Bestandsaufnahme machen. Wie bin ich eigentlich in meine Multicloud-Strategie, wenn ich heute eine habe, reingerutscht? Und dann mit dem Team sich hinsetzen und sagen, okay, lass uns überlegen, wie sollte unsere Architektur nach vorne raus aussehen? Mit welchen Anbietern wollen wir arbeiten? Wie schaffen wir es, kein Login zu erreichen, sondern dass wir unabhängig sind, dass wir Möglichkeiten haben zu wechseln, dass wir verschiedene Technologien von verschiedenen Anbietern nutzen können. Wie bin ich gebunden vielleicht auch an europäische Standards? Gibt es für meine Industrie spezielle Regularien, auf die ich achten muss? Und wie kann ich sicherstellen, dass das in meine Architektur eingebaut ist? Ich glaube, das sollte sich jetzt gerade jeder einmal anschauen, gerade auch in Bezug auf dann KI-Funktionalitäten. Wie passt das ins Bild? Wie sind meine Security-Lösungen da drumherum? Und natürlich gibt es ja da auch Hinweise. Es gibt gerade den Kader, das Proposal von der Europäischen Union. Es gibt den vom BSI, das C5, wo ja auch Anhaltspunkte dafür gegeben sind. Was sind Voraussetzungen? Das sind gute Hinweise, um damit arbeiten zu können. Und am Ende des Tages ist nicht das Technologie ist nicht das Hauptproblem, sondern es geht ja darum, jetzt mit Geschwindigkeit, mit Konsequenz und mit Entschlossenheit das Thema zu treiben und sich zu überlegen, okay, ne, kenne ich mein Risiko? weiß ich, wie ich das priorisieren kann und dann kann ich am Ende des Tages auch die richtige Investitionsentscheidung treffen. Aber das jetzt zu machen, ist, glaube ich, entscheidend, einfach um sicherzustellen, dass man zwar auf der einen Seite die ganzen Risiken sich einmal angeschaut hat, aber auch die Möglichkeiten, die ich habe, wenn ich nicht nur auf einen Cloud-Anbieter setze.
Lars, Cloud-Strategie, steuerbare Managementaufgabe, haben wir gelernt. Wer muss was machen? Aber wenn ich jetzt an den klassischen Mittelständler denke, der hat doch ganz andere Sorgen. Erst kommen die Kunden, dann kommen die Mitarbeiter, dann kommen die Steuern, dann kommt noch ganz viel anderes. IT kommt ein bisschen weiter hinten. Was sagt ihr dem? Warum muss das eine Managementaufgabe sein, die Cloud-Strategie?
Genau, also weil genau das, was du gerade beschreibst, am Ende des Tages muss ich mich ja mit meinem Geschäft auseinandersetzen und überlegen, was ist mein Geschäftsproblem, und von dem aus denken und sagen, okay, was brauche ich an Komponenten dafür, um da erfolgreich zu sein im Markt, mit dem, was ich da anbiete, wie muss ich meine Innovationskraft erhalten, und wie stelle ich aber auch sicher, dass das halt auch ordentlich betrieben wird. Und genau das zu durchdenken, zu sagen, sich zu überlegen, ne, welche Prozesse sind kritisch, welche Daten sind kritisch, sind da Ausfälle, sind die existenzbedrohend, welche Abhängigkeiten habe ich heute? Da brauche ich halt nicht nur einfach eine IT, sondern da muss ich mir natürlich darüber Gedanken machen, ne, wie Risiko gehe ich ein, was sind meine Prioritäten, wo will ich Geld investieren? Und dann brauche ich halt sowohl einen CIO, da brauche ich auch einen CISO, da brauche ich meine Security-Menschen, da brauche ich eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, ich brauche meinen CFO, aber ich brauche auch die Fachbereiche, die dann sagen, jo, meine Anforderungen sind berücksichtigt. Also nicht nur einfach, ja, das ist einfach ein IT-Thema. Nein, nein, der Fehler ist ja auch einfach nur, einen Prozess zu digitalisieren bringt. In dem Fall habe ich auch die Chance nochmal, auch gerade mit KI nochmal genau nachzudenken, ist es wirklich der Prozess, der zukunftsfähig ist, oder kann ich mit KI auch meinen Prozess komplett neu gestalten? Und in dem ganzen Zusammenhang kommt sowohl Fachbereich, IT und dann kommen die Security-Komponenten, die wir auch besprochen haben vorhin schon mal. Das kommt dann alles zusammen. Und daher ist es gerade auch für den Mittelstand essentiell, auch gerade weil viel im Wettbewerb passiert. Viele der Wettbewerber dieser Mittelständler, und viele von denen sind ja heute Weltmarktführer, die sind halt sehr aktiv, die nutzen KI, und dann darf man natürlich im Spiel nicht fehlen und muss sich auch gerade Gedanken machen, was heißt das für mich, was heißt das für mein Geschäft, meine Geschäftsprozesse, und daher, glaube ich, hat das eine absolut hohe Priorität und sollte eine absolut hohe Priorität haben, für Mittelstand sich darüber Gedanken zu machen, verstehend, dass natürlich auch all die anderen Themen, die du gerade genannt hast, etwas sind, die beschäftigen, aber ich glaube, das grundsätzliche, das Prinzip, ne, wie stelle ich sicher, dass mein Unternehmen zukunftsfähig ist, das ist die oberste Priorität. Und jetzt mit den Möglichkeiten, die KI ermöglicht, ist es genau der richtige Zeitpunkt, das einmal nochmal auch zu überprüfen, zu gucken, wie kann ich da auch den nächsten Schritt gehen, schaffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, beziehungsweise führend zu bleiben.
Wenn wir dieses Thema im Sommer 2027, also in einem Jahr, wieder besprechen, was hoffst du, ist bis dahin passiert, oder wenn es nicht passiert ist, wo lauern die Gefahren? Was ist dein Wunsch für die nächsten 365 Tage?
Also mein Wunsch ist, dass bis dahin viele KI-Projekte aus einem Piloten in wirklich operativen Betrieb gegangen sind. Dass wir also schaffen, ganz konkrete Use Cases, noch mehr Use Cases zu schaffen, dass Unternehmen sich Gedanken darüber gemacht haben, wie sollte eigentlich meine Governance aussehen für KI? Wie schaffe ich es, portabel zu sein zwischen verschiedenen Anbietern oder auch Lösungen? Und dann schaue ich natürlich drauf, was macht Europa? Ja, also wie besinnen wir uns darauf, auch wieder mehr hier an Technologie in Europa zu entwickeln, zu erarbeiten, zu nutzen? Da hoffe ich mir, dass wir da den nächsten Schritt machen, dass wir auch den nächsten Schritt machen, was GPU in größeren Kapazitäten hier in Europa angeht, das anzusiedeln. Da ist eine Menge Potenzial, was die Nutzung angeht, aber auch um als Europa souverän zu bleiben, in dem, was wir tun, wie wir uns entwickeln, ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns da auf unsere Stärken besinnen, und auch die Technologie dafür halt hier bereithalten. Und da hoffe ich mir, dass da einiges passiert.
Und ein ganz kleiner Baustein, ich will abschließend noch darauf hinweisen, am 8. September in Köln, eure Digital X, da kann man über diese Dinge sprechen, man lernt sie besser kennen und am Ende ist es vielleicht auch Teil einer kleinen europäischen Lösung, für die ihr euch stark macht. Ist das richtig?
Ja, also das ist ja unsere Plattform, die wir vor einigen Jahren ins Leben gerufen haben, wo wir am Rheinauhafen in Köln viele Partner zusammenbringen, weil das ist nochmal, wir alleine, wir sind ein Anbieter, aber wir arbeiten auch viel mit Partnern zusammen, weil am Ende des Tages muss man regional, muss den Kunden vor Ort helfen. Es ist eine hohe Komplexität in dem ganzen Thema und das sind alles Sachen, die kann man dort diskutieren. Da sollte man sich vor als Unternehmen Gedanken machen, was sind Dinge, die mich interessieren, wo brauche ich Unterstützung, wo brauche ich Hilfe, ganz konkrete Workloads, Use Cases, Prozesse, die einem durch den Kopf gehen, die aber fürs Unternehmen wichtig sind. Und die kann man dort dann einfach mal besprechen. Da wird es viele Partner geben, wird es uns geben, die dafür dann Antworten haben und sagen, so kann man es machen. Und das ist genau die Möglichkeit, die wir da als Plattform haben, wo wir mit, wie gesagt, vielen Partnern zusammen über KI, über Cloud, über Security, Connectivity die gesamte Bandbreite abdecken werden und uns auf die Gespräche freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil es ist eine tolle Plattform, ist eine tolle Umgebung, auch in der wir es machen können.
8. September, Köln, Rheinauhafen. Dich trifft man da auch, Lars?
Mich trifft man da auch, ja.
Danke für den Besuch.
Ja, Matthias, vielen lieben Dank fürs Gespräch.
Lars Neumann, Senior Vice President T-Cloud bei der Deutschen Telekom. Wir wissen jetzt auch, was du den ganzen Tag machst. Und wir wissen auch schon, was du am 8. September machst. Da bist du bei der Digital X. Herzlichen Dank.
Dank dir, Matthias.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.